Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Also, dann Take Nummer 2, da die sagen.
Das Was war ist denn jetzt passiert? Gibt's ja nicht.
Also, das war jetzt so mal die erste Lektion dieses Jahres, gleich am ersten Tag.
Outdoor-Recording.
Anfängerfehler Podcast. Ja, wir haben jetzt natürlich, wir sind da jetzt eine Stunde lang spazieren gegangen am Inn, weil wir gesagt haben, wir wollen so beim Spazierengehen so eine Jahresrückblicksfolge aufnehmen und haben uns eigentlich schon am Anfang gewundert, warum so der Pegel so unterschiedlich ist.
Das haben wir aber gefühlt 100 Testaufnahmen gemacht.
100 Tests. Und dann hat es irgendwann doch passt bei mir. Und dann nehmen wir munter auf und nach einer Stunde hören wir es an und es ist einfach grottig.
Ja, es war eigentlich immer mit so einem mit so einem rhythmischen Rascheln.
Genau. Also eigentlich war das eine Folge, wo nur das Polyester gesprochen hat von der Jacke. Ja.
Vielleicht sollen wir die trotzdem veröffentlichen, weil wenn wir es rückwärts laufen lassen.
Genau, wenn du es rückwärts abspielst, kommt irgendeine Botschaft raus.
Genau.
So. Interview mit Polyesterjacke. Ja, so ist das, gell?
Mit die ja, letztendlich haben wir ein Kabel, das nicht richtig eingeschickt war, glaube ich, aber gut.
Da würde man dann tatsächlich sagen, bleiben wir vielleicht da oben oder zumindest nur da unten, dass wir einfach nicht Gefahr laufen, dass wir jetzt irgendwie die Autos zu stark aufnehmen.
Genau.
Aber mei. Ja, grundsätzlich war die Idee von der Folge, dass man einfach so mal über das vergangene Jahr spricht und so die persönlichen Entwicklungen, die man so durchgemacht hat und ja, so dieses kreativ bleiben oder sich mehr auf eigene kreative Projekte besinnen, war da ganz prägnant, gell?
Das war jetzt ein langer Bestandteil in Take 1, gell?
Ja. Mei, aber ich würde sagen, wir sprechen einfach trotzdem nochmal drüber, weil es kann natürlich schon sein, dass im zweiten Gedankendurchgang da nochmal Sachen aufkommen, die wir vielleicht vorher nicht beachtet haben. Ja,
ja, also ich glaube, also mein persönlicher Bereich jetzt, wenn ich das Jahr so Revue passieren lasse, ist für mich selber, dass ich wieder ja, einfach kreativer und mutiger sein möchte. Das habe ich mir für mich so vorgenommen. Einfach wieder, also ich habe überlegt, ich war verdammt lang nimmer kreativ. Also wirklich. Das hat mich letztens, ist mir das so, habe ich mir so meine Gedanken gemacht, aber wann ich das letzte, die kreative Design gemacht habe, das ist verdammt lang her. Da bin ich direkt erschrocken, weil.
Das ist gar nicht so auf dem Schirm eigentlich, gell?
Total.
Bei mir auch nicht. Also ich hätte gar nicht gedacht jetzt, dass du das sagst, weil ich habe immer gedacht, du bist nach wie vor das ganze Jahr über voll drin und.
Ja, schon, aber es ist irgendwie keine so eine künstlerische Kreativität, sondern immer so eine lösungsorientierte Kreativität. Mhm. Also, und das ist was völlig anderes.
Ja.
Also ich kann schon auch kreativ sein, indem ich einfach Sachen löse oder ja, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass man einmal wieder Bock hat oder mehr kreatives Design macht, wo man sich einmal ein bisschen auslebt oder ein bisschen Freiheit da genießt, gell? Vielleicht auch sogar ohne, dass es ein Kundenprojekt ist.
Ja.
Einfach, weil man Lust drauf hat. Das habe ich echt schon viel zu lange nicht mehr gemacht.
Ja, da hat man irgendwie so das Gefühl, als hätte man irgendwie 10 Jahre Design verschlafen.
Genau, absolut. Gell. Seien wir uns doch mal ehrlich, also wir wissen das auch schon, bei gewissen Kunden oder wenn man gewisse Kunden hat oder lang für gewisse oder einzelne Auftraggeber arbeitet, läuft man immer Gefahr, dass man schlechter wird. Ich glaube, das ist sogar ganz ein normaler Prozess. Also jeder, glaube ich, kämpft so eigen ein bisschen dagegen an, gell? indem man halt selber kreativ bleibt. Aber die Gefahr ist eben, wenn man das auch nicht mehr macht.
Ja.
Also, dann.
Also mir geht es in der Richtung so, dass ich dadurch, dass ich jetzt vermehrt oder eigentlich ausschließlich nur noch digital arbeite, jetzt auch wegen diesem neuen Tätigkeitsbereich von mir, also diesem Screen Design, User Interface Design, da arbeitest du ja eigentlich mit Drucksachen gar nicht mehr. Mhm. Also das ist jetzt, seit ich von dem vorigen Unternehmen weg bin, ist das auch komplett weggefallen. Mhm. Und da habe ich schon so gemerkt, wenn du dann nach langer, langer Zeit InDesign mal wieder hernimmst oder irgendwas in InDesign machst, da hast du echt so das Gefühl, du hast die letzten 20 Jahre nichts mehr im Druckbereich gemacht. Und dann kriegst du schon wieder so eine innere Anspannung, weil du denkst so, boah, was hat sich denn jetzt in der Zwischenzeit getan und was habe ich denn alles verpasst?
Stimmt. Und sofort ein schlechtes Gewissen irgendwie, gell?
Genau, und dann kommen irgendwelche neuen Funktionen in der Software, von denen du noch nie gehört hast, und denkst du so, was ist denn das? So, boah, ist das jetzt irgendwas Wichtiges, was ich eigentlich wissen muss?
Genau.
Und dann schon ein bisschen paranoid.
Ja, mir geht es ja oft so, ich habe den Canon A1 Pro, das ist dieser A3 Plus Drucker, und habe da ganz viel edelstes Fotopapier, also Hahnemühle. Also ich rede nicht von einem Billigpapier, sondern aus Papierfabriken. Und habe ja also Phasen gehabt, wo ich meine ganzen Fotografien auch immer ausgedruckt habe. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Du hast da einen ganz anderen Bezug, als wie wenn du einfach das so digital runterrotzt und in einem Ordner ablegst und fertig. Also auch das habe ich irgendwie vernachlässigt. Und selbst der Drucker fällt mir jetzt wieder ein. Gut, der war dann mal ein bisschen defekt, gell, ist irgendwie, und dann lässt den dann im Eck stehen, aber furchtbar, weil eigentlich so dieses Handwerk oder dieses der kreative Kreislauf natürlich auch völlig unterbrochen wird. Oder ein bisschen verstummt, gell.
Hast du dann so das Gefühl, als würdest du jetzt bei persönlichen Projekten vielleicht auch wieder mehr in Richtung, ja, technisches Handwerk gehen? Oder geht es da jetzt nicht so sehr um die Tools, sondern eher um die Ideen?
Um die Freiheit, um die Kopffreiheit, die Ideen, ja. Gar nicht die Technik, überhaupt nicht. Aber es war jetzt nur, da wollte ich jetzt mit dem Drucker gar nicht die Technik ansprechen, sondern das Endergebnis, dass man einfach mal ein A3-Überformat in den Händen hält und sagt, boah, ist ein cooles Foto. Es ist halt einfach was anderes.
Ja, stimmt.
Aber technisch gar nicht, aber so diese künstlerische Freiheit einfach ein bisschen mehr ausleben wieder und nicht so, ja, immer nur gesteuert sein von, also mir ist aufgefallen, ich bin gerade dabei, so Logo-Intro, ein Film-Intro für mich zu machen und plan so meine ganzen Kurzfilme irgendwie zu verwerten, und ich merke, wie ich Angst davor habe. Das ist total krass.
Warum hast du Angst?
Weil ich Und jetzt kommt so der Zusammenschluss. Weil ich mir eingestehen muss, dass es verdammt lang her ist, dass ich mir kreative Sachen gemacht habe, die auch völlig okay waren. Und jetzt hat, ich habe das vor ein paar Folgen mal gepredigt, seid mutig und setzt die Dinge herum. Jetzt merke ich, wie es mir selber geht. Also Angst ist jetzt übertrieben. Aber man merkt, dass man doch einen Rückzieher macht. Und sagt, ja, ich habe jetzt nicht die super Idee, dann mache ich es lieber gar nicht. Aber das ist eigentlich ein Fehler.
Ja.
Weil da haben wir wieder beim überzogenen Perfektionismus oder was es auch immer ist. Und das hemmt mich total momentan, dass ich einfach, das Material verarbeite, das ich so habe. Und ich habe so viel. Aber irgendwie wird es nicht rund. Irgendwie lasse ich dem Ganzen keinen kreativen, freien Lauf.
Ja.
Und bin total verkopft. Und das regt mich total auf. Macht mich total fertig. Das
ist eine interessante Sichtweise, weil ja, es ist eigentlich so, vielleicht sind es sogar zwei Schritte. Gell? Also der erste Schritt ist so die Angst oder die Nervosität, diese Grundnervosität vorm Machen. Sich mit dem befassen, was man bisher jetzt noch nicht gekannt hat oder lange nicht mehr berührt hat. Und im zweiten Schritt ist dann veröffentlichen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Hürde, die man überwinden muss,
ja,
dass man das, was man gemacht hat, dann auch irgendwie publik macht. Und ja, das ist dann.
Und ich finde es nach wie vor, also greift ja wieder viel in Social Media ein, nach wie vor echt ja schwierig, wie so die eigene Sprache ist, gell?
Mhm.
Dass es authentisch ist, dass es nicht irgendwie aufgesetzt wirkt. Oder dass es einfach, ich glaube, man macht sich so, oder ich mache mir auch viel Gedanken, wie muss die Story sein, jetzt beispielsweise über den Film oder über dieses Fotoshooting, das irgendwie dokumentiert ist. Wie muss die Story sein, damit der andere das so auffasst und. Also da ist so viel Verkopfen drin, dass der eigentliche freie, kreative Fluss da völlig gestört wird.
Mhm.
Weil, sagen wir mal ehrlich, ja, was soll denn so eine Story schon erzählen?
Ja.
Also erzähl sie halt einfach, aber das klingt ja einfach, aber es ist gar nicht einfach.
Und weißt du, wo wir drüber geredet haben, das war jetzt in der vorangegangenen Folge, die wir veröffentlicht haben, wo wir ja gesagt haben, so, gerade was das Podcast-Projekt angeht, man denkt ja immer an so die Zielgruppe, sprechen wir da die richtige Zielgruppe an, sagen wir das Richtige aus. Und durch solche analytischen Vorgedanken behindert man sich ja dann bei solchen Sachen auch wieder.
Genau.
Weil du das immer wieder hinterfragst.
Ja.
Erfüllt es seinen Zweck? Sagt es das Richtige aus? Mhm. Ist es für den Richtigen? Und ich glaube, bei so persönlichen Kreativprojekten sollte das vielleicht oder darf das gar keine Rolle spielen. Weil das hält dir ja nur auf.
Ja.
So, das bist dann immer so im Analysemodus und erfülle ich diese oder jene Voraussetzungen und letzten Endes machst du da nichts, weil.
Ja, ich weiß, ich habe früher zum Beispiel immer wieder mein Plakat gemacht.
Oh ja, Plakat übrigens auch auf meiner Liste, ganz oben.
Mit irgendwelchen Messages. Also, und das war okay.
Mhm.
Das ist für mich fast unvorstellbar, dass ich wieder einfach ein Plakat mache. Weil, keine Ahnung, sag mal du, weil, was nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, weil alles irgendeinen Sinn haben muss.
Richtig, ja. Ich glaube,
das ist langweilig.
Ich glaube, dass du so doch ein bisschen in dem Gedankenmuster drin bist. Lohnt sich's denn für mich? Also dieser unternehmerische Ansatz, genau. Gell? Wenn ich absolut, das jetzt mache, investiert Zeit darin und Zeit ist bekanntlich Geld. Und ja, eigentlich habe ich nichts davon, sondern es ist nur eine reine kreative Schöpfung, die mir kein Einkommen einbringt.
Wobei das gar nicht im Vordergrund steht, bewusst.
Nicht, aber unbewusst. Weil du halt so in einer selbstständigen Tätigkeit halt automatisch immer bei allem, was du tust, damit kalkulieren musst, weil hast du keine andere Wahl, gell?
Da fällt mir in meiner jungen Zeit meine Music-Hochphase ein, wo ich einen Song nach dem anderen produziert oder gecovert habe und niemals hinterfragt habe, ob das Sinn macht. Im Gegenteil, es gab nichts Wichtigeres. Mhm. Keine Menschen, niemanden, keine Sache, sondern diese Lieder zu machen, zu komponieren, umzusetzen, war das Allerwichtigste, ohne Zweifel.
Mhm. Und wie schön das ist, gell?
Ja, ist auch ein bisschen Fluch und Segen, weil im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, dann denke ich mir, krass, was das für Mischung aus Arroganz und Naivität war. Also, aber ich glaube, es liegt da durchaus am Alter. Wenn man in eine gewisse Altersstufe kommt, dann betrachtet man natürlich, oder man hat da immer ganz viel Rentabilität mit drin. So der Rentabilitätsfaktor. Mhm. Du hast es vorher auch gut gesagt. Lohnt sich das? Rendiert sich das? Gell? Heute hätte ich die Freiheit gar nicht mehr, dass ich nur sage, nur meine Songs sind wichtig. Das war gar nicht mehr möglich.
Also ist natürlich immer abzuwägen, ob du es jetzt in einem Extrem behandelst, gell? Ob du jetzt nur noch Freigeistschöpfungen machst oder ob du einfach so immer wieder zwischendrin dir bewusst dafür Zeit nimmst.
Das stimmt. Das stimmt. Das muss ja nicht in brotlose Kunst ausarten.
Genau.
Ja,
das stimmt. Dass dann irgendwann ein vollbärtiger Typ bist,
mit
einem Bart, der sich schon so mit die Brusthaare verwachst, weißt?
Genau.
Barfuß durch die Gegend laufen, mit zerrissenen Hosen.
Mein Pinsel sind die Brusthaare und mit Bratensoße male ich und so. Ich male in Bratensoße.
So, die eigene Pinselkollektion hergestellt und so.
Der Kräuselpinsel. eigene Pinselkollektion. Ja, also das ist durchaus was, was mich sehr beschäftigt.
Mhm.
Und mir auch gar nicht so gefällt, weil es einfach, es ist, man fühlt sich so gefesselt und doch so, muss ja so sein. Und also ja, Freiheit ist, also so Kopffreiheit ist auch extrem wichtig. Und, aber man muss halt auch da aktiv immer schauen, dass man sich die irgendwie beibehält. Gell?
Mhm.
Klar, jeder steckt in irgendwelche Muster drin, jeder.
Klar.
Außer der brotlose Künstler, ja. Aber jeder hat...
Der steckt im Brot.
Genau. Aber jeder hat irgendwie Normen, die er erfüllen muss. Das ist ganz normal.
Mhm.
Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man eben ja, da hin und wieder ausbricht und wirklich sich traut auszubrechen. Gell?
Mhm. Ja, weil es natürlich ja irgendwo verschwendetes Potenzial ist.
Ah, ja.
Also solche Ideen, die nur in deinem Kopf existieren, die Außenwelt nie zu Gesicht kriegt.
Ja.
Man unterschätzt es oft einmal, was so eigene Ideen oder Konzepte für Auswirkungen haben können. Auch wenn man von sich selber überzeugt ist, dass das niemals irgendwen jucken wird.
Genau.
Da gibt es genügend Beispiele von junge Kreative oder auch erfahrene Kreative, die einfach gesagt haben, weißt du was, also ich mache das jetzt einfach und ich lade das irgendwo hoch und ob es jemanden interessiert oder nicht, ist mir egal.
Genau. Aber das stimmt und das fehlt so ein bisschen. Das
genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen wie so eine Schriftsteller-Schreibblockade durchaus...
Ja, kann man damit vergleichen, ja.
Ja, weil wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel gehe, ich habe ganz viel Filmmaterial, wie verwerte ich das? Ja, ich weiß das ja alles theoretisch. Ich mache das ja immer. Ich verkaufe die Leistung ja auch.
Mhm.
Also, dass ich da eine Story draus mache oder das einfach verständlich verwerte oder schneide, oder das weiß ich ja. Aber irgendwie so schwer für sich selber umzusetzen, das ist total verrückt. Weil für wen anders darf ich das Muster gültig umsetzen?
Mhm.
Komisch. Das ist wirklich verrückt. Wer das nachvollziehen kann überhaupt.
Ja, bestimmt viele. Also, also jeder hat es so in einer anders ausgeprägten Form.
Ja.
Und also mir geht es zum Beispiel so mit der Äußerung von Meinung oder von Eindrücken. Auch ganz interessant. Ich bin zum Beispiel so im Social Media Bereich normalerweise immer jemand, der also wirklich gar nichts irgendwie kundtut an Meinung oder so.
Ja.
Ich kommentiere eigentlich so gut wie nichts. Ich poste selber nichts. Beziehungsweise nicht mehr. Gerade jetzt im speziellen LinkedIn. Gell? LinkedIn ist ja so ist auch wieder Fluch und Segen. Also da kommen Diskussionen auf, wo man sich eigentlich nur an den Kopf greifen kann.
Okay.
Auf der anderen Seite gibt es aber wieder sehr, sehr gute und gewinnbringende Möglichkeiten, sich auszutauschen, wo man wirklich was mitnehmen kann davor. Und es ist wirklich schwer, da abzuwägen, wo gebe ich meinen Senf dazu und wo nicht. Und tendenziell, ich zumindest bin da immer so, bevor ich einen Schmarrn schreibe ich gar nichts.
Klar.
Weil,
also man, das ist warum, ja auch richtig oft mal, gell?
Genau, warum muss ich zu allem meinen Senf dazu geben? Warum muss ich immer meine Meinung sagen? Und ich bin da eher so, ich behalte meine Meinung für mich. So, aber tatsächlich habe ich jetzt öfters einmal so den Schritt gewagt, dass ich doch einmal eine Meinung zu irgendwas mal äußere oder dass ich das bewusst da veröffentliche, weil ja, das ist schon irgendwie so ein Instrument, damit man mal vielleicht auch zurechtgewiesen wird, damit man einmal das Feedback kriegt, so ja, ist deine Meinung überhaupt die richtige?
Ja.
Oder ist das, was du da sagst, also im fachlichen Bereich, was Design angeht oder Kreativität angeht, ist das überhaupt so der richtige Weg? Oder unter Umständen kann jemand herkommen, der sagt so, ja, Moment einmal, die Aussage stimmt schon zum Teil, aber da kommt noch dies und jenes dazu.
Ja.
Und da habe ich mir dann auch wieder so gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn man in einem gesunden Maß ab und zu mal so einfach Diskussionen anregt oder sich an Diskussionen auch beteiligt. Mhm. Aber wenn man natürlich extrem aufpassen muss, dass es nicht irgendwie aus dem Ruder läuft oder dass man nicht in eine Schiene kommt, wo dann ein Streitgespräch draus wird oder so, das kann unglaublich schnell passieren. Aber so dieses immer für sich selber denken und immer für sich selber eine Meinung haben, ich finde, dass das auch mal gefährlich werden kann, an einem bestimmten Punkt.
Ich habe jetzt gerade eine Erkenntnis. Mir fallen jetzt zwei Folgen ein, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Die eine mit dem Juri Kalfens und die andere mit dem Rahman Jafari. Mhm. In beiden Folgen, also ich erinnere mich jetzt so gerade dran, jeder von denen sprach irgendwie von ähnlichen Problemen. Die kann man jetzt vielleicht nicht eins zu eins übertragen, so wie es jetzt ich beschrieben habe, gell, und mit dem Film zum Beispiel oder mit dem Material verwerten. Aber kannst du dich erinnern, Charlie, es ging bei beiden um das Thema Zweifel. Beide haben das einmal erwähnt, jeder in einer anderen Form, aber auch so jemand wie der Rahman, wo man sagt, also wo ich jetzt sage, der ist in einer ganz anderen Liga wie ich, also da mit dem würde ich mich nicht annähern, vergleichen, trauen wollen, weil der jetzt hat für Superstars-Show Videos gemacht und so weiter, also und selbst der spricht von Zweifeln, die immer wieder aufkommen, also ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Bürde, die wir mir in unserem Job so haben, gell? Scheinbar sind wir mir halt auch immer irgendwie so Zweifler.
Voll.
Gell?
Ja, ja.
Ist schon irgendwie so.
Also immer so diese Hinterfragung, gell?
Ja.
Ist man gut genug?
Ja, ja, weil letztendlich kommt es auf das ja, läuft es auf das raus.
Mhm.
Ob ich mich jetzt nicht traue, was zu veröffentlichen, weil ich mir denke, ja, ist vielleicht nicht gut genug oder die Geschichte dahinter. Ich weiß auch nicht, ich lasse es lieber. Ja, das ist letztendlich, geht es um Zweifel.
Ja.
Und der Rahman hat es in der letzten Folge, als er auch von seinen Eltern gesprochen hat und so, extrem gut beschrieben, wie er also mit Zweifel oder so Krisen im Leben, wie dann auch das Umfeld dich stützt und so, oder wie das immer wieder aufkommt. Also ich finde, der hat das ganz toll beschrieben.
Finde ich auch, ja. Und man muss da echt, also jeder muss da für sich, finde ich, mal drüber nachdenken, wie er sich selber so einschätzt. Also deswegen auch immer wieder unsere Frage so an andere, ob sie sich für erfolgreich halten.
Mhm, genau.
Find ich wirklich gut. Und wir haben auch gemerkt, dass das gar nicht so eine leichte Frage ist. So,
absolut.
Bin ich erfolgreich?
Weil man könnte gleich dranhängen, bist du zufrieden?
Ja.
Gell, mit deiner Arbeit, mit deinen Schöpfungen und so weiter. Also, weil ich glaube, man kann erfolgreich sein, aber man kann auch unzufrieden sein. Mhm. Also auch die Konstellation ist möglich.
Und ich merke das halt auch immer wieder, wenn ich so jetzt bei Instagram oder so, bin da immer gerne auf Suche, auf Recherche, Inspirationen suchen und so. Und mein Feed ist auch voll von unterschiedlichsten Stilen und mal Illustrationen, mal Plakate und so. Deswegen ist ja auch mein Bestreben, dass ich auch mal Plakate bewusst mache, also so eine Plakatserie.
Ja.
Und ja, da ist man immer wieder so im Vergleichsmodus, gell? Also man sieht so lauter tolle Arbeiten und boah, schaffe ich das, dass ich dem gleich werde? Oder boah, keine Ahnung. Und das ist immer so dieses Vergleichen, das eigene Werk mit dem der anderen. Mhm. Also ganz, ganz schwierig. Und mit dem muss man erst einmal umgehen lernen. Ich habe da wirklich mehrere Jahre immer wieder, also nicht dauerhaft, aber immer wieder dran geknabbert, weil ich gesagt habe, warum soll ich das irgendwie veröffentlichen oder warum soll ich die Idee weiterverfolgen? Es wird doch eh nichts.
Mhm, genau.
Und
auch da fällt mir zum Beispiel die Folge mit der Tessa ein, die das, finde ich, auch total plausibel erklärt hat, warum muss man immer so eine Brand haben oder sein?
Genau.
Warum überhaupt nicht? Sie dachte damals, muss man überhaupt nicht.
Mhm.
Ja, und ist halt aus dem Grund völlig ausgebrochen aus den Normen. Gell? Also es war ein ganz anderer Ansatz, aber...
Also die war wirklich radikal anders, gell?
Ja.
So, weil dieses Leichte, dieses Kindliche,
genau,
aus ihren Werken rausspricht, da wo man sagen kann, also Hut ab, wenn sie einfach ohne jegliche Gewissensbisse sagt,
genau,
sie schickt es raus an die Welt.
Ja, hast du auch ihren letzten Post total gefeiert. Du hast geschrieben, und sie ist auch noch
ja
Bananenschale ausgerutscht. Gell? Super. So. Ja, das ist so cool.
Ja, und ja, obwohl sie, ist auch wieder interessant zum Thema Brand und so, obwohl sie das gar nicht irgendwie bewusst verfolgt, trotzdem macht sie das unterbewusst, gell?
Genau.
Also, weil ja so viele das auf ihre Prioritätenliste gesetzt haben, ich muss unbedingt an meiner Personal Brand arbeiten.
Genau.
Und gar nicht checken, dass diese Personal Brand ja automatisch
ja
sich mitentwickelt, wenn ich einfach nur das mache, was ich gut kann und worauf ich Lust habe.
Genau.
Dann wird es.
Mir ist aber aufgefallen, Jordi, dass du, also bei uns sind da glaube ich auch Riesenunterschiede, weil ich habe das schon lange übersehen, so meine sinnfreien Arbeiten einmal zu veröffentlichen.
Mhm.
Du machst das ja wenigstens auf der Website. Ich glaube, die Kategorie heißt die nur freie Arbeiten.
So ein Archiv, genau.
Aber hast du nicht einen Titel?
Ja, ich habe also auf der Einstiegsseite schon, da steht keine Kunden, keine
genau
Regeln, nur Kreativität.
Genau. Mhm. Und dieses finde ich, da bist du ja durchaus auch noch viele Schritte voraus, weil du machst es wenigstens. Und wenn es nur ein paar Projekte sind, die du da zeigst, und aber ich habe das fast schon lange übersehen.
Mhm.
Ja, ich mache das schon, oder ich bin da schon zu lange zu vorsichtig, viel zu lang. Aber man denkt sich ja immer, ist ja nicht so schlimm, ich habe ja meine Arbeit. Also ich muss ja meine Kunden bedienen. Es ist ja okay, es bricht ja auch keine Welt zusammen, gell? Aber ich finde, Kreativität lebt halt einfach auch von diesen, ja, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht verstehen, gell, was wir da labern.
Ja, das sollte ich so gar nicht sagen, weil ich glaube, jeder, also bin mir ziemlich sicher, dass viele in dieser Agenturwelt sind, in diesem Selbstständigen, wo sie Kunden bedienen und gar nicht zurecht dazu kommen, wirklich was Eigenes nachzuverfolgen oder zumindest sich davon nicht ablenken zu lassen. Und da bin ich wirklich gespannt auf unser Interview mit dem Tobias tatsächlich, weil der Tobias, er schreibt da immer so Kolumnen, da die jetzt mal sagen, oder so Blog-Einträge, und da hat er genau mal auf diesen Website-Bereich mal Stellung genommen.
Okay.
Also er hat gesagt, jeder, der so eine eigene Website, ein eigenes Portfolio hat, sollte so einen Bereich schaffen, wo er einfach nur spielerische, experimentelle Werke veröffentlicht, die gar keinen Sinn haben, die keinen Bezug zu irgendwelchen Kunden haben, sondern die einfach nur da sind. Weil das einfach psychologisch viel bewirkt,
ja,
weil du sagst, du machst auch neben dem, also in Anführungszeichen Tagesgeschäft, machst du auch was für dich persönlich. Und das fand ich total gut, deswegen habe ich das auch so übernommen. Und
ja, stimmt.
Es tut ja irgendwo gut, dass es mal draußen ist und nicht immer auf der Festplatte verstaubt. Gell?
Absolut.
Deswegen, also ich darf mir auch bei dir wünschen, so deine, selbst deine alten Musikprojekte, also ich darf mir echt wünschen, dass du die mal irgendwie verwertest.
Aber wo? Wie?
Und
habe ich auch schon so oft drüber nachgedacht, aber man, es sind teilweise viele Cover-Songs, weiß ich auch nicht. Das ist wieder rechtlich ein bisschen schwierig. Aber gut, wenn man da keine Gewinnabsichten hat oder das nicht gewerblich veröffentlicht, dann glaube ich, ist es eh kein Problem.
Also angenommen, du machst jetzt irgendwie so ein Filmprojekt und untermalst das mit deinen Songs. Also
ja,
wie genial werden das?
Ja.
Oder mein Gott, selbst wenn es nur die Songs sind, also wenn du einen Bereich auf deiner Website hast, wo du nur deine Musik veröffentlichst, also das wäre es schon wert. Oder wenn du so eigene Schallplattencover designst und so quasi ein fiktives Album draus machst.
Habe ich schon. teilweise bei den meisten.
Ja, eben. Also das so als Grafikprojekt
ja.
mal zu machen, das wäre sicher interessant.
Ja, ist schon verrückt, gell? Da voll die wehmütige Stimmung gegenüber so Sachen, die man nie veröffentlicht hat. Komisch. Sollte man drüber nachdenken.
Ja, ich meine, natürlich können die Werke dann auch auf der Website rumliegen und niemand schaut sich so. Mhm. Aber zumindest ist es dann öffentlich verfügbar und jemand, der das zufällig sieht, wird davon so inspiriert oder weiß nicht, es kann alles Mögliche draus gemacht werden.
Also ich finde dein Teil schon inspirierend, dieses Archiv, weil das sagt einfach mehr aus, weißt du, da kommt einfach mehr Persönlichkeit heraus. Mhm. Da sagt, okay, du bist auf der Suche, du forschst da und experimentierst da. Ich finde das schon durchaus echt wichtig, der Teil.
Ja, und ich möchte auch gern mal wieder so im Bereich 3D was ausprobieren. Also so mit Blender arbeiten und ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Vielleicht wird es ja tatsächlich ein bisschen abstrakt oder so. Mhm. Aber irgendwas möchte ich in Richtung 3D mal ausprobieren. Vielleicht 3D-Illustration, weiß man ja nicht.
Ja.
Ja, oder irgendwas Musikalisches oder so. Mhm. Und das ist dann genau das, was man da in so einem Bereich dann veröffentlichen kann.
Was das cool wäre, wenn man einen total unwichtigen Job hätte. Ich habe ja lange in der Altenpflege gearbeitet, gell, so nach dem Zivildienst. Und das ist, glaube ich, also der signifikante Unterschied. Wenn du halt einen Job hast, den du so nebenbei machst, der dich vielleicht körperlich recht beansprucht, aber geistig nicht, dann ist natürlich klar, dass die Kreativität am höchsten Punkt ist, neben der Arbeit.
Mhm.
Aber es ist einfach ein Problem, das glaube ich ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn man das ja schon hauptberuflich macht, dann kann man gar nicht mehr erwarten, dass man so viel Raum überhaupt nur für alles andere hat. Das glaube ich ist ein bisschen Illusion. Also
das stimmt. Ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, jetzt wenn ich so im User Interface Bereich bin, dass ich abseits der Arbeit auch noch Screen Designs mache.
Genau.
Also das wäre, glaube ich, auch so ein Thema, wo ich sagen würde, boah, schwierig.
Vielleicht tue ich mir deswegen so schwer, weil ich ja in der Agenturarbeit alles Optik.
Ja, genau.
Ich den Luxus habe, alles Mögliche machen zu dürfen. Von Fotografien bis Filme, bis Websites, bis Printmedien. Also da bleibt gar nicht mehr viel Raum, wo ich eigentlich privat ganz viel Leidenschaft reinstecken könnte.
Das ist
gar nicht so leicht.
Ja, ich glaube, dass das ein realistischer Gedanke ist, der da mit reinspielt. Man wird sehen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das Thema so für dich angehst, wie sich das künftig verändert. Wir haben eh schon darüber geredet, dass wir noch einige Projekte schon im Auge haben, die wir verfolgen wollen. Also ob das jetzt so kleine Bereiche sind, wie jetzt bei mir mit 3D oder Plakatdesigns oder so. Bis hin zu Dokus.
Genau, und Doku haben wir vorher gesprochen in der ersten Aufnahme, gell?
Genau, und also dieses Ausbauen unserer Story.
Genau.
Das ist übrigens sehr, sehr spannendes, weil ja, es ist, also man kann es nicht oft genug sagen, es ist eine Geschichte, wie wir halt zusammengefunden haben und wie wir auch unseren kreativen Werdegang verfolgt haben.
Mhm.
Der muss gar nicht spektakulärer gemacht werden.
Ja.
Der muss nicht künstlich aufblasen werden.
Der hat eine total authentische Story. Und
genau.
Aber die wollen wir einfach in Form eines Films, eines Interviews oder einer Doku sozusagen ein bisschen erzählen. Gell? Das ist unser nächstes Projekt.
Ja, und da freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, total.
Weil, so auch diese Location finden, wo man das Interview dann durchführt, in so einem Keller oder in so einem Gemäuer mit modernen Akzenten.
Ja, also irgendein Industrial Style oder
genau.
Oder, ja.
Da einfach so ein bisschen auf, wie man es so von den typischen Interviewszenen aus dem Fernsehen kennt.
Mhm.
wo du nicht wirklich in die Kamera schaust, sondern vielleicht so von der Seite oder von unterschiedlichen Winkeln und dann einfach erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Ich glaube, das tut dem Podcast-Projekt gut, weil die Leute sehen dann, okay, wer steckt da dahinter? Und es tut auch uns gut, so für unsere Präsenz, so jeder für sich quasi.
Des Weiteren haben wir vorher noch über das digitale Handwerksprojekt gesprochen, das ich auch total, oder du hast das ja auch schon angesprochen, also ich hätte total Lust, das auch filmisch oder wirklich vielleicht eine Doku-Reihe draus zu machen. Könnte mir echt gut vorstellen.
Weißt du, was krass wäre, was mir gerade so einfällt? Wenn man die Menschen, die man so interviewt im Podcast, wenn man die irgendwie noch mit in den Film nimmt. Also, ich denke gerade irgendwie so an einen Raman, der gerade an seinen Illustrationen arbeitet, der gerade irgendwie da tätig ist, oder sei es eine Tessa, die an Illustrationen arbeitet, oder irgendwen anders, den er irgendwie noch verfilmen, das dann irgendwie mit dem Podcast verbinden, mit den Interviews.
Ja, das stimmt.
Also, das lässt sich gleich wieder exponentiell ausweiten.
Vor allem hat man eine ganz andere Abdeckung noch, gell, von den Tätigkeiten. Also, das stimmt. Coole Idee. War uns bei der ersten Aufnahme nicht eingefallen.
Ja, das ist unterschätzt man oft einmal so, gell, weil normalerweise sagt man so, Audioaufnahmen, die kann man kurz zwar zweimal mehr machen, weil dann wird es irgendwie unauthentisch, aber tatsächlich beim zweiten Mal durchdenken kommt dann irgendwas auf.
Was werden definitiv anders, also nicht unauthentisch, anders, gell? Aber könnte man nochmal kurz an so Dokus einhaken. Ich habe ja auch gemerkt, du bist ja da auch recht begeistert von so Dokumentationen einfach, gell?
Ja.
Weil ich doch vorher erzählt habe, diese bildschöne Welt auf Netflix, eine Serie, die ist echt empfehlenswert, dass man sich die mal anschaut. Ist sogar mit so einem Gemeinschaftsding mit Canon und also ein bisschen Product Placement drin. Und geht es ja auch um einzigartige Fotografen und Filmemacher, die wirklich auch, die auch wirklich was bewegen. Also die ja die authentischste Absicht überhaupt haben, mit ihren Werken was zu bewegen. Und das sieht man natürlich, das sind nicht irgendwie 0815 Bilder, sondern das sind ja auch Menschen, die höchste Gefahren, höchsten Aufwand in Kauf nehmen, um diese Bilder zu kriegen, gell? Also wenn man das sieht, ob das irgendwie die Kinderarbeit in Bangladesch, die dokumentiert wurde, also unter schrecklichsten Bedingungen, wie klein, ich glaube 75% oder mehr sogar in Bangladesch, wo die Kinder dafür sorgen müssen, dass Geld reinkommt, also dass die Familie überhaupt ernährbar ist. Also muss man sich vorstellen, die arbeiten in Aluminiumfabriken, die arbeiten in Farbfabriken mit Säure und Ding, barfuß, von wegen Atemschutz. Also unvorstellbar. Ein Dreck. Ich weiß nicht, ob du Bangladesch schon mal gesehen hast. Oder
ja, kennen wir immer wieder mal so.
Unglaublich. Die wohnen bis zu 20.000 Menschen wohnen am Bahngleis, wo alle 10 Minuten ein Zug vorbeifährt. Tag und Nacht.
Ja, Wahnsinn.
Also abgesehen von den Erschütterungen bis zu der Gefahr, dass du überfahren wirst. Und da wohnen die und leben, spielen und ernähren sich durch Müll. Also die wühlen im Müll, die verkaufen Müll. Unglaublich. Und das halten die halt eben mit einem ganz einem krassen Storytelling halten die das fest. Und deswegen fasziniert mich das so. Also ganz eine gute Doku-Reihe. Oder ob das dann unter Wasser Naturschutzgebiete sind, wo die auch wirklich mit Prominenten, mit Politikern, mit ganzen Regierungen, mit ganzen Ländern dann aber wirklich eine so eine hohe Zielsetzung haben, dass zum Beispiel bestimmte Gebiete auf Jahrzehnte geschützt werden. Und das ist natürlich, also das sind wirklich Fotografen, Filmemacher, die meistens sagen, und sie haben eine Entscheidung getroffen. Und zwar, da geht es nicht um Fotos machen, sondern ihr Leben dieser Aufgabe zu widmen. Mhm. Und das hat Gänsehautfaktor. Also wirklich.
Das glaube ich, ja. Da muss ich mir direkt mal anschauen. Mhm. Das ist gar nicht, also noch gar nicht auf meinem Schirm gewesen. Ich habe die Doku noch gar nicht gesehen, aber ja.
Ja, also das zum Thema Dokus sind schon interessant. Ich glaube, wir machen mehr eigene Doku. Ich glaube, das ist
cool. Ja. Zwar nicht über so ein drastisches Thema, ne, aber
vielleicht nur so über bayerische Wirtshäuser oder so.
Die geschichtliche Entwicklung des Leberkas. So.
Unser Lieblingsthema.
Wie die Scheibendicke in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. So, alle zwei Jahre um 0,25 cm. Jetzt check ich noch mal kurz.
Wie sind wir zeitlich?
Ja, jetzt sind wir bei 40 Minuten. Also gut in der Zeit.
Ja. Und ja, Fazit, glaube ich.
Fazit.
Wir haben Bock, gell? Wir haben
Bock, ja, und selbst in den ruhigen Tagen jetzt, gell? Also denkt nur so an die Weihnachtsfeiertage oder jetzt an Silvester. Also man hat auch wieder gemerkt, ganz abschalten kann man ja dann doch nicht.
Stimmt.
Das ist so, natürlich fährt man so seinen Betrieb zurück. Und ich habe in meiner Position habe ich heute Urlaub dann. Aber man hat immer dieses Kribbeln in den Fingern oder auch im Kopf, gell? So Kribbeln im Kopf.
Genau.
Man möchte irgendwelche Ideen immer weiterverfolgen und deswegen sei es jetzt so meine Website, die endlich nach Jahren fertig gemacht habe, oder seien es auch die letzten Episoden von meinem damaligen Podcast, The Italian Hand, also diese Audiodokumentation über italienische Herrenschneiderei. Das waren so die letzten Erfolgserlebnisse für mich, weil ich das abschließen kann, weil ich damit fertig bin und das jetzt auch nochmal kommunizieren kann. Und es ist total spannend. Also tatsächlich habe ich zwei Folgen komplett verwerfen müssen. Also müssen, weil einfach inhaltlich gar nichts da war zum Verwerten.
Aber zwei Gäste eigentlich.
Zwei Gäste, boah, richtig.
Ist auch hart, gell?
Das ist schwierig, ja. Aber leider ist es einfach, da ist nichts, was ich verwerten kann, weil das so oberflächliche Fragen gewesen sind, auch von mir. Das ist so, eine bittere Lektion, okay, die ich jetzt wirklich nur mehr realisiert habe. Weil
aber auch viel wert, gell?
Viel wert, genau. Weil ich bin halt damals hingefahren, ohne auch nur ansatzweise eine Ahnung zu haben, wie ein Interview geführt wird.
Mhm.
Und ich habe zwar schon meine Fragen vorbereitet, aber ja, diese Sprachbarriere, gell, und dieses Nervössein der Gäste, das hat dazu beigetragen, dass da einfach nichts rausgekommen ist. Und schade, aber ist leider so. Dafür, bei den anderen drei Episoden, da freue ich mich direkt drauf, wenn die online sind, weil da so viel wertvolle Gedanken dabei sind und so viel Inspiration, wo ich sage, das wäre Sünde, wenn ich das jetzt auf der Festplatte quasi verstauben lasse.
Ja, ja.
Und konnte es dann auch somit auch mit meinen damaligen Gästen abschließen, dass ich sagen kann, hey, sorry, dass es so lange gedauert hat, gell. Hier sind die fertigen Folgen und dann ist das auch gegessen. Und ich lasse es auch bewusst offen. Also es kann sein, dass das Projekt wieder Aufwind erlebt, dass es wieder aufgenommen wird. Oder dass sich aufgrund der Beziehung zu den Interviewgästen damals, dass sich da wieder was Neues entwickelt.
Mhm.
In Richtung Kreativprojekte und so.
Klar.
Man weiß es nicht.
Vielleicht gehst du mal in eine andere Richtung und statt die Italian Hand in The Guatemala Hand. Oder irgend sowas.
Genau.
Na, aber es ist ja, ich finde auch das Projekt deswegen so cool, weil es eine totale Grundlage, also es eine Inspirationsgrundlage ist.
Mhm.
Nämlich, für was ich brenne, ich kann was draus machen, auch wenn ich nicht Experte bin, wenn ich nicht überhaupt nicht in der Branche drin bin, aber eine extreme Begeisterung habe.
Ja, und das Interessante war, ich habe gerade gestern habe ich das Skript für die letzte Episode fertig geschrieben. Und habe dann bei einer erneuten Recherche zu der Person gesehen, dass jemand anders in der Modebranche Anfang oder Mitte 2020 ein Interview mit ihm geführt hat.
Ah, okay.
Und dann denke ich mir so, boah, hoffentlich, hoffentlich sagt der jetzt nicht das Gleiche wie ich, weil das war ein 1,5-stündiges Interview. Und ich habe mir das so angehört und dachte mir so, boah, also das sind ja wieder so oberflächliche Fragen. Das sind, das sind rein technische Fragen, so ja, wie hat sich die Geschichte der Krawatte entwickelt?
Okay.
So, ja, ja. Also das sind schon Sachen, die interessant sind für die Personen, die tief in der Branche drin sind. Mhm. Aber der Unterschied, den meine Dokumentation ausmacht, ist, dass ich früh auf das Persönliche gegangen bin.
Mhm.
Also, wie hat der seine Brand entwickelt? Welche Erfahrungen hat er gemacht beim Aufbauen seiner Brand? Und welche Werte, und da sind wir wieder beim Thema Werte, also welche Werte sind ihm wichtig?
Ja.
Und wie begleitet er das in seiner Branche? Und das sind wirklich Sachen, wo ich auch wieder gemerkt habe, boah, gut, dass ich diesen Ansatz verfolgt habe, weil scheinbar denkt da kein anderer drum.
Ja.
Und genau. Das hat mich da ein bisschen mit Stolz erfüllt, dass ich das geschafft habe, dass ich das so aus den Personen ein bisschen rausziehe, die Info.
Mhm.
Weil das dann auch natürlich so eine nachhaltige Sache ist.
Ja.
Und nicht irgendwas Austauschbares.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall, das Projekt ist fertig. Ich werde jetzt morgen dann die Folgen aufnehmen.
Mhm.
Auch wieder total cool über einen Roadcaster, gell?
Genau.
Die Snippets, also diese Audioausschnitte der Interviews, werde ich dann parallel einspielen. Also völlig bequem, cool, dieser Ansatz. Und
es gibt ja zwei Bänke, gell?
Genau, und dann also auch das Intro kann ich über die Pads einspielen. Genau. Und was dann ist, die Folge gleich gemacht.
Ja,
und muss nicht irgendwie groß
hin und her schirmen,
genau, groß nachbearbeitet werden und einfaden und ausfaden da im Programm machen und so. Das ist nochmal so der zusätzliche Ansporn, dass man das noch fertig bringt.
Roadcaster. Ihr Gerät zum Podcasten. Ja, auf alle Fälle haben wir Bock aufs neue Jahr.
Mhm.
Haben wir nach wie vor Bock auf den Podcast. Also es wird eine neue Staffel geben. Gell?
Genau. So mit dem Jahreswechsel wird es automatisch die neue Staffel sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Gäste, auf die nächsten Themen, die wir so besprechen. Und bin da überhaupt gespannt, wie das so mit der Community dann sich entwickelt. Gell? Also, ja, wer da alles reinhören wird, noch in den Podcast, und wer darauf aufmerksam werden wird. Und lassen wir uns einfach überraschen.
Ja, wieder so.